Hallo liebe Disney-Lorcaner-Freunde und herzlich willkommen zur mittlerweile 34. Folge des Tintenvorrat-Podcasts und wie ihr wisst, könnt ihr ohne uns keine Glimmer beschwören. Mit mir sind heute wieder der Björn und der Martin. Ihr Lieben, wie war eure Woche?
Hallo. Fantastisch.
Erzähl doch mal, Martin.
Also, die Woche war insgesamt gut. Am Wochenende war ich ja auf dem Turnier im Keep Seven und über das Turnier sprechen wir später, aber ich fand's total toll. Es haben mich mehrere Leute auf dem Podcast angesprochen. Ich durfte jetzt endlich auch meine erste Karte unterschreiben. Also, bei der Gelegenheit Grüße an Martin aus Flensburg.
Glückwunsch. Oh, sogar Namensvetter.
Ja, ja, absolut. Totaler Fanboy, hört sich jede Folge mehrfach an.
Geil.
Total netter Typ und ich durfte seine Bucky-Promo unterschreiben. Ganz stolz drauf.
Geil. Sehr cool.
Das war halt so das Highlight der Woche außerhalb des Lorcaner-Spielens.
Absolut verständlich. Zu dem Lorcaner-Spielen kommen wir gleich, aber erstmal hören wir uns mal Björns Woche an. Hallo Björn.
Haha, hallo.
Na, was hast du denn so abgerissen die Woche?
Was ich denn so abgerissen habe, ich sag mal so, ich habe mir schon einen tollen Spruch auch noch überlegt und zwar, es war sehr wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, ne? So. Okay. Ich sag mal, wie es ist, eine Scheinhornbubs-Woche für mich wirklich. Also die Woche ging ganz gut voran und am Donnerstag habe ich dann für eine Kollegin, weil sie auf ein Konzert gehen wollte, gesagt, hey, kein Thema, ich übernehme für dich die Spätschicht. Alles klar, kein Problem. Und die Spätschicht ist eigentlich nur eine halbe Stunde, die ich überbrücken muss. Also Spätschicht ist nur eine halbe Stunde länger wie die normale Schicht. Und ja, und in dieser halben Stunde habe ich es geschafft. Wie will ich nicht sagen, aus rechtlichen Gründen. Muskelfaserriss und die Bänder zu reißen. Also deswegen, was habe ich so gerissen diese Woche? Das, was für mich aber nicht so schlimm war im klassischen Sinne, weil ich das schon mal hatte im Oberschenkel, sondern das Schlimme war, ich konnte auf keine Championship fahren, weil ich damit auch kein Auto fahren kann und es hat mich enorm runtergezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so runterzieht. Am schlimmsten war es, als ich gesehen habe, wo die ersten Championships stattgefunden haben und die Leute da ihre tollen Karten und so weiter gezeigt haben und mir ging es nicht nur um die Karte an sich, sondern überhaupt auch nicht die Chance gehabt zu haben, an was teilzunehmen. Und das hat mich so runtergezogen und so mittlerweile so seit gestern würde ich sagen, habe ich damit abgeschlossen. Ist es in Ordnung für mich, dass ich jetzt auch im Laufe der Woche nirgendwo hingehen kann und ja. Sonst, aber ich habe einen Einser in der Prüfung zurückbekommen. Ich muss ja noch was Positives sagen.
Das ist sehr gut.
Bei dir, Raphael?
Bei mir, ja. Also die Woche oder die letzten zwei Wochen waren eigentlich ganz entspannt. Also eher weniger entspannt am Anfang, weil ich letzte Woche meine Prüfung geschrieben habe und auch die Praxisprüfung und sowas hatte. Und ich darf mich jetzt auch Rettungssanitäter nennen. Also die
bitte Prüfung, erwähne noch den wichtigsten Fakt, Note und so weiter.
Ach so, ja, so wie du es ansprichst, ist es blöd.
Nee, ja, aber dein Dozent ist ja, hört ja zu, habe ich gehört.
Ja, stimmt, ne? Stimmt.
Deswegen dachte ich, ist es schon cool, das nochmal zu erwähnen.
Ja, also ich darf auch stolz verkünden, dass ich mit einer glatten 2 sowohl in der schriftlichen als auch in der praktischen der Klassenbeste war. Also danke, ui. Björn, dass ich mich jetzt... Nee, aber das hat mich natürlich extrem glücklich gemacht. Also generell, dass ich es bestanden habe, aber auch, dass ich dann dementsprechend auch gut war. Ja, also war gut. Kann ich nur empfehlen, die Woche. Was Lorcaner angeht, war es relativ ruhig. Ich habe noch sehr viel getestet, auch gegen meinen Mitbewohner, den Joshua. Sehr viel mein Deck getestet. In der letzten Folge hatte ich angekündigt, dass ich Rubin Amethyst spielen werde. War vielleicht nicht die beste Idee, wie ihr dann im Laufe des Podcasts auch noch hören werdet. Aber ja, ich habe sehr viel getestet, habe sehr viel rumprobiert, 10.000 Mal mein Deck umgebaut, nur um am Ende wieder das Ursprüngliche zu spielen. Aber ja. Das war soweit meine Woche.
Ich denke, der größte Fehler war nicht, dass du das gespielt hast, sondern dass du es im Podcast gesagt hast und die Leute genau wussten, du wirst dort spielen und den Podcast gehört haben.
Das stimmt, ja. Genau das. Ich habe mich selber entblößt.
Egal, was ihr braucht, sie hops einfach.
Lorcaner News.
Sogar die, die noch gar nicht laufen sind.
Wir werden jetzt gleich auch nochmal sehr gerne über die Championships sprechen, an denen der Martin und ich teilgenommen haben. Aber gerade heute kamen noch sehr viele Karten raus. Also es wurden sehr viele Karten gespoilert. Die Karten werden wir in diesem Podcast, in dieser Folge nicht ansprechen. Aber wir haben schon ausgemacht, dass wir einen Stream machen werden auf Twitch. Und zwar am 29.04., also nächsten Montag. Um 20.15 Uhr, vielleicht wird es auch 20.30 Uhr, wir schauen mal. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch im Kalender markieren, 20.15 Uhr. Wir gucken, dass wir da auf jeden Fall schon online sind. Vielleicht kommt da noch ein kleiner Timer, je nachdem, wie lange wir noch brauchen. Und werden mal alle Karten, die bis dahin rausgekommen sind, ab der Karte, die wir in der letzten Folge besprochen haben, einmal uns anschauen und bewerten und gucken, wie wir sie und ob wir sie einbauen würden in unsere Decks.
Und dann habt ihr den Vorteil, wenn wir fertig damit sind, dann ist auch schon das Set draußen.
Genau, und nicht nur diesen Vorteil, denn für den Stream haben wir uns natürlich auch was Tolles ausgedacht. Und dank Ravensburger dürfen wir euch selber eine Karte auch nochmal revealen. Und das wird dann auch in diesem Stream passieren. Also seid gespannt. Schaltet ein auf Twitch, nämlich im Kanal Lorcaner Dach. Da haben wir auch den ein oder anderen Follower mittlerweile schon. Und zwar am 29.04. um 20.15 Uhr.
Ja, da auch noch ganz kurz. Wir werden natürlich auch nochmal dazu in Social Media und so weiter nochmal posten, dass das stattfinden wird die nächsten Tage. Genau. Also vielleicht auch schon bevor der Podcast draußen ist, damit ihr euch das einplanen könnt.
Genau, richtig. Wir haben ja zum Glück bei Twitch auch noch einen Chat. Das heißt, ihr könnt auch direkt mit uns interagieren und könnt uns quasi sagen, über welche Karten ihr mehr hören wollt. Da können wir ja auch gemeinsam diskutieren. Vielleicht habt ihr da auch ein paar coole Ideen zum Einbauen in Decks. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache.
Ja, was auch noch eine coole Sache ist, wo wir gleich kombinieren können, ist zwar, es wurde auch gleichzeitig in diesem Zuge, zum Glück nehmen wir den Podcast erst heute auf, die Ravensburger Event-Promo für Set 4 bekannt gegeben. Und zwar Meerschaum und Abschaum als gemeinsame Karte. Schaut da einfach mal auf Instagram oder auf Discord, wo auch immer. Die Karte haben wir schon gepostet. Also sieht man auch wieder das Promo-Symbol unten dran. Und was da aber noch die zweite coole Sache ist, der Martin wird vielleicht auf einer Messe in Berlin eventuell einen Tag da sein, als Gast, wie auch immer. Der Raphael und ich werden vermutlich auf allen Messen, die kommen werden, vertreten sein und wieder den Promoter machen, das heißt der Spieleerklärer. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da auch vorbeikommt.
Ja, Brettspielcon in Berlin, Gamescom in Köln und die Spiel 2024 dann in Essen.
Genau, richtig. Genau.
Falls noch mehr dazu kommt, wissen wir noch nicht, vielleicht kommen noch eine Messe oder irgendwas dazu. Ich würde mir immer noch wünschen, weil es bei mir um die Ecke ist, dass wir mal der Comic-Con in Stuttgart sind, aber vielleicht, da habe ich nämlich nicht so weit zum Fahren.
Ja, das schauen wir dann. Genau, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal die Championships an, bei denen wir teilgenommen haben. Ich würde sagen, ich fange mal an, weil meine nicht so spannend war.
Dann mach mal.
Vom Outcome nicht. Ich habe meine Set-Championship im Brettspielheld in Ahrweiler gespielt. Und wir waren zu neunt und ich habe den berühmt-berüchtigten sechsten Platz gemacht. Ich hatte mein Rubin Amethyst-Deck, da hatte ich ja die ein oder andere Sache noch angepasst. Ich habe zum Beispiel da drin die kleine Tremaine gespielt, um dem Gegner ein bisschen Legenden abzuziehen, wenn er gerade führt, gerade ein bisschen gegen Agro. Ich hatte mir kurz überlegt, den Aladdin, den kleinen, reinzupacken, weil ich einen großen drin spiele. Da hatte ich vorher eine Malefiz-Drache drin, aber zu der bin ich nie gekommen. Deswegen habe ich die ausgetauscht gegen den Aladdin, um mir dann im späteren Verlauf des Spiels auch ein bisschen Legenden reinzuholen. Und ja, ansonsten ist der Großteil bekannt des Decks, wie man ihn halt eben so spielt, mit einer kleinen Mini als Einser. Und genau aus dem Grund, weil ich ja im zweiten Zug dann gerne eine Madame Mim spiele, die Schlange, und nicht möchte, dass im ersten Zug die Einser schon verschwindet. Deswegen die 1-3er drin. Ansonsten war nicht groß was verändert im Vergleich zu den gängigen Rubin Amethyst-Decks. Und tatsächlich habe ich das erste Spiel 2-1 verloren. Also erste Runde ging an den Gegner, die zweite Runde konnte ich dann holen und die dritte Runde ging dann wieder an ihn. Dieses und alle weiteren Matchups waren gegen Stahl-Saphir, was ein sehr toughes Match war für mein Deck. Also ich habe es tatsächlich geschafft, alle drei Matches gegen Stahl-Saphir zu spielen, was richtig blöd war. Aber gut, das zweite Matchup habe ich dann 2-0 gewonnen. Und das dritte Matchup habe ich 1-1 gespielt, weil da kommt nämlich auch das kleine Problem an den beiden Decks in den Vordergrund, nämlich sind so unglaublich langsam. Und wie gesagt, die Matches gingen halt alle relativ lange und beim letzten Match haben wir, glaube ich, über eine halbe Stunde gebraucht für die erste Runde. Und die zweite Runde haben wir dann noch in den 20 Minuten hinbekommen, aber das hätte dann für eine dritte Runde nicht mehr gereicht. Hätte ich die dritte Runde gewonnen, wenn wir die Zeit gehabt hätten, dann wäre ich noch in die Top 4 gekommen. Aber dadurch, dass die Zeit einfach abgelaufen war, hat sich nicht mehr gelohnt, eine neue Runde anzufangen. Also dementsprechend haben wir uns auf ein Unentschieden geeinigt und ich bin damit auf den 6. Platz gelandet und mein Gegner auf dem, ich meine, 2. Platz. Genau. Also das war ein bisschen schade, weil ich mich hier natürlich gefreut hätte. Aber da kam natürlich auch die Regel, die wir in jedem Podcast predigen, nämlich, dass ihr vielleicht euch nicht immer an der Meta dranhangeln solltet und gucken solltet, was wird jetzt gespielt. Ich spiele dasselbe, so wie ich es jetzt gemacht habe für dieses Set Championship, sondern euch vielleicht die Meta trotzdem anschaut und euch überlegt, was kann man gut dagegen spielen und vielleicht irgendwas Unerwartetes spielen, irgendwas, womit euer Gegner halt eben nicht rechnet und was aus eurem Kopf entsprungen ist. Denn das hat der liebe Martin gemacht. Er hat was Spannendes gespielt, etwas, was nicht jeder spielt und hat damit extrem gute Erfahrungen gemacht, oder Martin? Erzähl doch mal, wie deine Set Championship war.
Ja, also erstmal zu dir ist natürlich echt hart. Blaustahl gegen Rubin Amethyst ist wirklich ein toughes Matchup. Da ist schon Respekt, dass du einmal 2-0 gespielt hast und die anderen Matches auf jeden Fall immer das Gegenspiel schon gewonnen hattest. Das ist echt nicht leicht. Und Zeit ist ein Thema. Wenn jemand sein Deck vielleicht auch nicht so 100% kennt, dann dauert das echt lang. Da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Also es ging mir auch so, dass ich die ersten Matches dann immer mal auf die Uhr geschielt habe und dachte,
Einhornbubs,
ich muss schneller spielen. Und dann geht das, wenn man sein Deck einigermaßen kennt.
Ja, zu dem Punkt muss man halt auch noch dazu sagen, die Gegner, gegen die ich gespielt habe, die im Brettspielheld auch spielen, die sind auch echt, oder die waren auch echt verdammt gut. Wie man das kennt aus dem Stahl-Saphir-Deck, wie du schon in der letzten Podcast-Folge gesagt hast, du musst das spielen können. Du darfst dir nicht so viele Fehler erlauben, weil sonst geht es halt eben nach hinten los. Und die haben das halt alle echt super gespielt. Sehr, sehr solide und sich sehr, also wenn überhaupt, ich habe jetzt keine großen Fehler bemerkt, ja, eben sehr gut ausgespielt. Und dementsprechend war das halt echt sehr tough, da irgendwie mitzuhalten. Und das Deck ist halt einfach nicht dafür gemacht. Aber ja. Ansonsten, ich habe mein Bestes gegeben, habe geguckt, dass ich irgendwo lande und nicht auf dem letzten Platz. Das hat funktioniert. Und ja, was hast du denn gespielt?
Ja, ich habe dann, wie angekündigt, das Mufasa-Deck gespielt als Redfasa, also mit Rubin und Bernstein. Bisschen andere Version als die vielleicht, die so populär sind. Ich habe das in der Version gespielt mit nur Charakterkarten. Kein Be Prepared, keine Lantern oder, sondern wirklich nur Charakterkarten. Das habe ich mir bei dem Humble abgeschaut. Habe dann noch ein, zwei Karten geändert. Habe ein bisschen, also es war sehr evasive-lastig, also mit vielen wendigen Charakteren. Ich habe dann den Viertinten Pongo rausgenommen und habe den Erik aus dem neuen Set, der 2-2 und 4 nicht tintbar hat, reingenommen, weil der total abnervt. Und das war so ein bisschen das Spiel, was ich spielen wollte. Lauter Charaktere mit 2 Legenden und der Rest muss nerven. Und das ist dann tatsächlich ganz gut aufgegangen und in vielen harten Matches, also wir haben 6 Runden Swiss gespielt und dann noch die Top 8 als Single Elimination und habe damit auch Glück, dass ich alle Steel Song gedodged habe, dann das Turnier tatsächlich gewonnen und habe jetzt so eine schöne Matte zu Hause mit dem Champion drauf. Also das war echt der Hammer, aber es war wahnsinnig hart. Und ja, nach diesen 10 Stunden, die das Ganze gedauert hat, war ich echt total ausgelutscht. Also das ist wirklich mental total erschöpfend. Aber es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und tolle Gegner, vor allem super nette Gegner. Es war eine sau angenehme Atmosphäre, muss man sagen. Hat riesen Spaß gemacht. Bei der Gelegenheit dann auch einmal Grüße raus an den Pascal, oder ihr kennt ihn vielleicht auf YouTube unter This Is Beat. Gegen den habe ich gleich in der ersten Runde gespielt. Der hatte auch Rubin Amethyst. Da ist Mufasa ja auch gar nicht so schlecht dagegen. Deswegen habe ich auch, tut mir leid, Pascal gewonnen. Weil ich hatte wirklich meine Mufasas gezogen, wann sie kommen mussten. Und das war ein bisschen unfair.
Also lernt daraus, werdet gute Kartentricks-Spieler, um eure Karten so ins Deck zu mischen, wie ihr sie braucht.
Genau, oder in den Ärmel. Nee, auf jeden Fall Glückwunsch, Martin, das hast du dir auf jeden Fall verdient. Ich kann mich noch an die letzte Podcast-Folge erinnern, wo du nicht ganz sicher warst, was du spielen sollst, weil du ja noch sehr unsicher warst, was das Deck angeht oder deine Fähigkeiten auch so ein bisschen, ne?
Ja, beides.
Ja, du hast das schon extrem gut gemeistert. Wir haben natürlich nichts anderes erwartet, aber es ist halt schön, dass du das siehst, dass du das halt so auch kannst.
Ja, es ist halt, also es gehört eine Riesenportion Glück dazu. Ich war zum Glück auch ausgeschlafen, ein bisschen Mindset gehört dazu. Und was zum einen wichtig war, ich hatte ja auch geschwankt zwischen Stahl, Saphir, was ja echt schwierig ist. Und ich habe dann für mich gesagt, hey, ich spiele lieber das wirklich leichte Deck, weil Mufasa spielt sich bis auf das Mulligan, da muss man wirklich sehr Matchup-spezifisch das machen, spielt es sich relativ einfach. Und ich dachte für mich, lieber lasse ich vom Deck an sich ein paar Prozentpunkte liegen, weil Blau-Stahl ist objektiv wahrscheinlich das bessere Deck. Mhm. Aber dadurch, dass ich es viel besser spielen kann, weil es leichter ist, gewinne ich deutlich mehr Prozentpunkte. Auf jeden Und dann habe ich mich darauf konzentriert, war noch mein Glück, dass wirklich einen Tag, bevor ich da hingefahren bin, noch der Humble auf seinem Kanal nochmal einen Strategieguide gegen die verschiedenen Matchups rausgebracht hat. Das hat mir geholfen. Ich habe versucht, jeden Abend 4-5 Matches zu spielen, wie auch immer, dass ich einfach so reinkomme und habe dann das Deck irgendwann auch nicht mehr gewechselt. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt das Deck, egal komme, was wolle, auch wenn ich mal paar Matches hintereinander verliere. Das liegt nicht am Deck, sondern das liegt dann an mir.
Ja.
Und das war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, beziehungsweise ich habe mir das eigentlich nicht gesagt, sondern meine Frau hat gesagt, jetzt wechsle nicht immer das Deck, jetzt hast du jetzt festgelegt, du spielst das jetzt. Und das war tatsächlich auch wirklich genau das Richtige, weil sonst hätte ich wahrscheinlich noch 5-mal hin und her gewechselt und am Schluss nichts richtig gekonnt.
Ja, ja.
Und habe auch am Abend davor gesagt, so, ich gehe jetzt einfach schlafen, dann bin ich ausgeschlafen, ich muss mich da lang konzentrieren. Und wie gesagt, dann noch Steel Song schön nicht bekommen als Matchup, das hat natürlich auch extrem geholfen, weil das ist so ein Autoloss eigentlich.
Ja, also wie gesagt, du hast dich extrem darauf vorbereitet, das hört man ja raus, du hast dir unglaublich viel dazu angeguckt und auch, wie gesagt, sehr viel Energie reingesteckt, noch ein paar Matches zu spielen, um zu gucken, welche Karten da jetzt wirklich noch rein können oder du das da belässt, wie es ist. Du hast es ja schon erzählt, du hast den Pongo zum Beispiel ausgetauscht und dementsprechend und weil du halt eben auch die Fähigkeit hast, das zu sehen, was da vielleicht besser drin funktioniert und auch, und das muss man auch sagen, Mulligan ist kein einfaches Thema. Das muss man auch können. Und dann auch matchspezifisch dann ab der zweiten Runde ist halt nicht immer einfach. Also da zählt natürlich immer Glück mit rein, aber gerade weil du jetzt auch Steel Song nicht begegnet bist, aber das meiste kannst du schon dir zusprechen. So, aber...
Danke, Raphael.
Gerne.
Und dann nochmal auch so der Tipp an alle Leute, wirklich, ich glaube, im Mulligan kann man viele Matches schon extrem beeinflussen. Also der hat mir tatsächlich dann es auch häufig ermöglicht, auch die ich nicht angefangen habe. Das war wahrscheinlich auch noch ein Punkt. Ich habe von den Würfelwürfen, wer anfängt, 7 von 9 gewonnen. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Faktor. Ich glaube, da muss Ravensburger auch irgendwie nochmal nacharbeiten. Der Würfelwurf ist einfach echt stark. Wenn man anfängt, hat man einen deutlichen Vorteil. Das muss noch ein bisschen besser ausbalanciert werden. Ich habe auch keine so richtig tolle Idee, wie, aber ich glaube, es ist langfristig ein Problem, weil das ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Im Swiss mit Best of Two nicht. Aber in den Playoffs mit Best of Three ist es halt eins. Und das hat man auch schon gemerkt. Also vor allem, ne, wenn du so gegen so ein Aggro-Deck spielst, wenn die anfangen, die können richtig Gas geben und da hast du ein richtiges Problem. Und wenn du halt dann anfängst, bist du dann hast schon mal ein besseres Gefühl.
Ja.
So, hoffentlich hat Ravensburger zugehört. Da muss was passieren.
Da sind ja sehr erfahrene Leute dran. Klar, solche Sachen sind halt schwierig rauszuarbeiten. Nenne ich es jetzt mal. Das sind so kleine Schönheitsfehler. Ansonsten funktioniert ja soweit alles gut und ich bin auch sehr positiv davon überrascht, wie gut auch die neuen Sets mit reinarbeiten, oder? Was denkt ihr zu dem Thema? Hattest du viele Set 3 Karten in deinem Deck?
Ja, hatte schon ein paar. Ich muss jetzt gerade mal auf die Liste schauen. Ich hatte drin den, wie schon erwähnt, den Prinz Erik, dann den Stitch Rocket hatte ich als 2 Kopien drin, also das ist der Rubin Stitch mit 3-1 und Rasant, wo ich auch erst im zweiten Hinschauen realisiert habe, dass der ja sogar questen kann, also nicht wie ein Maui noch das Impulsiv hat, sondern der kann wirklich questen. Und ansonsten hatte ich noch den Tschernabok in 2-facher Ausführung drin, also der Bernstein, der 10 kostet, 9-9 und 3 Legenden sammelt, aber jeweils eins günstiger wird, wenn man einen Charakter auf Ablagestapel, was der totale MVP war. Also der hat mir echt ein paar Matches gewonnen, weil alle Decks, die Whole New World spielen, und wenn du den dann auf die Hand bekommst, dann ist der quasi umsonst. Und wenn du nur Charakterdeck spielst, ist es auch relativ leicht, den auf irgendwie 3-4 runterzubekommen. Also der war echt wahnsinnig gut. Und dann habe ich noch den Pongo in Bernstein gespielt, der in dem Rubin-Amethyst-Matchup und im Stahl-Smaragd-Matchup extrem wichtig ist. Den legst du auf Feld, der ist nicht so leicht für diese Decks wegzunehmen. Und dann kannst du immer erstmal am Anfang der Runde nochmal ein Kärtchen ziehen, schön eine in Tintenvorrat und eine ausspielen. Das war echt eine super Karte. Mhm. Also ja, waren 4 Karten aus dem neuen Set. Ich glaube, die spannendste Karte, die da drin war in dem Deck, war der Schlafmütz-Zwerg aus dem zweiten Set. Den hat wirklich fast jeder, ich habe den ausgespielt und so, hä, was ist denn das?
Sehr das unerwartet, war, ja.
Ja, aber der hat 2 Legenden und der hat's gerockt, also das war der Hammer.
Björn, was hättest du denn für ein Deck gespielt, wärst du auf einer Set Championship gewesen?
Ja, ich wäre bei Rubin Amethyst geblieben auch, weil ja die Frage jetzt da war, wie viele Karten von Set 3 drin waren. Es waren nicht viele, das Castle war drin, der Prinz Erik war drin, Maui's Fischhaken, glaube ich, diese 3 Karten. Den Jim Hawkins habe ich rausgenommen gehabt aus dem Deck, also wo man halt einen Ort kostenlos ausspielen kann, weil er einfach zu situativ ist. Und ich denke, ich wäre dabei auch geblieben bei dem Deck. Aber es liegt auch unter anderem daran, dass ich dabei geblieben wäre, was ich ja, glaube ich, schon mal gesagt hatte, dass ich von Set 3 nicht so viele Karten habe. Aber man trotzdem gezielt die Karten halt auch raussuchen kann, die man braucht. Aber ich glaube trotzdem, dass, wenn ich mir jetzt auch andere Decks angucke in anderen Farben, um die Frage zu beantworten allgemein, ich glaube, dass sich Set 3 schon sehr gut eingefügt hat in die anderen Sets, würde ich jetzt schon sagen.
Ja,
absolut. Und Fun Fact, nur auch um eure Deckwahl so ein bisschen zu unterstützen, im Finale habe ich gegen Rubin Amethyst gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Der ist dann vielleicht nicht so vielen Stahl-Saphir-Decks begegnet.
Nee, glaube ich nicht. Und der hat eigentlich eine ganz spannende Variante gespielt mit den Chanabox Gesindel, glaube ich, heißen die, Chanabox Follower.
Anhänger, ja, die Anhänger.
Ja, die waren erstaunlich gut. Also dadurch, dass er dann sein Deck schneller durchgebracht hat, waren die für ihn sehr, sehr gut. Das war ein wirklich unheimlich spannendes Matchup und deswegen finde ich wahrscheinlich auch den Chana-Box so gut, weil das war mein letztes Top-Deck und hätte ich den nicht gehabt, hätte ich eine Legende zu wenig gehabt und hätte verloren.
Wow, okay, krass.
Also das war halt ja der einzige Charakter mit 3 Legenden und der hat mir am Schluss dann den Sieg gebracht.
Ja, mega. Dann ein Hoch auf Chernabog.
Ja. Hoch auf Chernabog und ein Hoch auf Kartentrick.
Auf Kartentricks, ja.
Wir sind jetzt hier die 3 Chernabog-Anhänger.
Ja, vielleicht im nächsten Set Championship mal gucken.
Ja, mal gespannt, was Set 4 so bringen wird, ne? Was da für, wie sich das integrieren wird, wir haben ja schon viel gesehen, wir wollen ja nicht drüber sprechen. Ich habe bisher schon das eine oder andere gesehen, wo ich wieder denke, oh, vielleicht kann ich doch Rubin Amethyst lassen. Aber das werde ich dann noch sehen, wie ich das handhaben werde.
Da werden wir noch viel testen und werden noch gucken. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was das angeht. Aber der Martin hat nicht nur den Sieg im Keep 7 geholt, sondern auch noch ein Interview mit der lieben Bianca. Dieses Interview, willst du vorher noch was dazu sagen? Weil sonst würde ich einfach sagen, wir spielen es jetzt gleich einmal ab. Das Interview geht etwa 10 Minuten und ihr könnt ihr einmal ganz kurz reinhören.
Nur ganz kurz gesagt, nochmal vielen Dank an Bianca. Das war total gut organisiert in deinem Laden. Auch der Empfang. Ich war ja ein Momentchen früher da und durfte da noch so ein bisschen mit zuschauen, wie das noch der letzte Feinschliff gemacht wurde und halt auch mit ihr ein bisschen sprechen. Das war einfach total nett, als würde man sich schon jahrhundertelang kennen. Und toller Laden. Kann ich nur jedem empfehlen, der da oben in Lübeck ist, mal reinzuschneien. Da ist was los und die Leute, die da arbeiten, sind einfach klasse.
Ja, schneid aber am besten nicht rein, sondern geht durch die Eingangstür. Die wollen das Dach bestimmt nicht jetzt nochmal neu machen. Der Laden ist gerade frisch. Nee, dann hören wir einmal schnell in das Interview rein. Bis gleich.
Ja, hallo Bianca.
Ja, moin.
Schön, dass ich hier sein darf. Jetzt schon so kurz vor der Set 3 Championship.
Ja.
In eurem wirklich tollen Laden. Ist ja auch noch nicht so lange offen. Wann habt ihr geöffnet?
Wir haben hier tatsächlich am 1.3. erst geöffnet, beziehungsweise am 2.3. Samstag war die große Eröffnungsfeier. Vorher 2,5 Jahre ja schon der große Burgstraße und jetzt ist es hier einfach ein ganz anderer Schnack. Ja.
Also es sieht für alle, die noch nicht hier waren, phänomenal aus. Wandgraffiti, schöne Bilder hängen da, tolles Ambiente.
Ja.
Danke. Aber Jetzt mal so als Frage, du als Frau, wie kommst du überhaupt dazu, einen Laden für Trading Cards zu eröffnen? Das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Man hat ja da so das klassische Bild und du sprengst das ja so ein bisschen, was total cool ist. Ja. Und das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, also das ist tatsächlich eine recht spannende Geschichte, vielleicht auch gar nicht. Also dieses ganze, ich nenne das mal Nerdtum, das begleitet mich tatsächlich eigentlich seit meiner Kindheit. Ich bin halt 92er Baujahr. Ich kann es ja mal verraten, ne? Aber Firma 22. Und es ist einfach so, dass man halt so mit Pokémon und so komplett aufgewachsen ist. Ich habe die Sammelkarten, die Spiele, alles gesuchtet, die ganzen Games mitgezockt. Ne? Also alles, was man so damals, ne, Animes geschaut, das war damals tatsächlich außergewöhnlich so als Frau. Hat es mir auch nicht leicht gemacht in der Schule, sage ich gleich dazu. Aber man lässt ja nicht unterkriegen. Und irgendwie hat sich aus diesem ganzen Hobby, das mich so mein Leben begleitet hat, ist das hier so mit entstanden. Weil ich halt sage, ey, ich habe Bock da drauf, warum nicht? Ne? Und ja, jetzt ist es so gekommen.
Ja, super Story.
Ja.
Wie ist dann das so, so einen Laden zu betreiben? Ich kann mir vorstellen, ihr habt ja, du hast mir vorhin erzählt, jeden Tag hier fast 40 Leute sitzen. Ja. Das klingt nach einem verdammten Haufen Arbeit.
Ist es? Ist es? Also tut es euch nicht an. Nee, es ist wirklich viel los. Also vorher hatten wir so 28 Sitzplätze, die auch immer frequentiert waren. Allerdings halt nur 2-3 Mal die Woche Play Area offen. Und seit wir halt gesagt haben, feuerfrei, ihr könnt hier sitzen, ist es halt nicht nur, dass das Geschäft deutlich mehr frequentiert wird aufgrund der näheren Lage in der Innenstadt, sondern halt auch die Eventfläche hier. Und ja, das ist super viel Arbeit, aber es ist halt auch eine schöne Arbeit, weil letztendlich, wir sind hier so nah am Kunden, ich sage es immer ungern Kunde, an der Community, man hat hier immer einen lustigen Schnack und das kompensiert das immer so ein bisschen. Also ja, es ist viel Arbeit und das sieht auch manchmal vielleicht alles immer viel bunter und lustiger nach außen hin aus, da steckt viel Organisation hinter, bewirtschafte mal die Leute, stell die Räumlichkeiten dafür zur Verfügung, die Organisation, dass alles läuft. Aber man kriegt halt auch super viel zurück. Ne? Und wie gesagt, man kann hier den ganzen Tag über sein Hobby sprechen. Ist halt mega, oder?
Ja, absolut. aber für alle, es fängt ja der Arbeitstag nicht an, wenn die Tür aufmacht, sondern es fängt davor an.
Ja.
Es hört danach nicht direkt auf. Man muss sauber machen wieder, damit das am nächsten Tag auch hübsch wieder aussieht für alle. Ja. Jeder will ja hier in einem sauberen Ambiente sitzen und einem schönen Ambiente. Also das ist Wahnsinnsarbeit. Und was ist jetzt natürlich neben Disney Locana euer Haupt-TCG, was hier so gespielt wird? Die Klassiker? Oder habt ihr auch so ein Nischending, was hier in Lübeck total gut läuft?
Ich würde sagen, kein Nischending. Also es ist schon so, dass wir, dadurch, dass wir ursprünglich mit Magic the Gathering hier gestartet sind, ist natürlich die Magic-Community, muss man fairerweise sagen, die größte. Also wenn wir könnten, wenn wir nicht andere TCGs führen würden, dann könnten wir hier jeden Tag die Bude mit Magic voll machen. Das ist es, ne? Locana jetzt auch richtig groß, Star Wars vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das Nische bezeichnen würde, es ist halt einfach sehr, sehr neu. Ne? Das wird auch gleich von Anfang an hier super angenommen, da habe ich auch deutschlandweit gehört, ja, ist wohl anders, ist so ein bisschen abhängig, wo du wohnst, aber hier totaler Ober-Mega-Burner. Und ansonsten haben wir noch eine große Community bei dem Spiel Flesh and Blood, was auch sehr, sehr schön ist, ein sehr kompetitives Spiel. Ja. Ja, und Yu-Gi-Oh! Geht durch, die Decke, One Piece, also eigentlich, hier wird alles gespielt.
Ja, also alle die Spiele, die man so im Moment hat, sind da anscheinend gut vertreten.
Ja.
Wenn wir jetzt ein bisschen auf Disney Locana schauen, was ist bisher so dein Favorite, zum einen von der Spielemechanik, zum anderen, welche Karte ist so deine Lieblingskarte?
Oh, das sind sehr gemeine Fragen. Ja. Das ist gemein.
Ich weiß.
Ich bin ganz schlecht da drin, mich festzulegen auf Favorite-Sachen, weil ich ein Liebhaber vieler Dinge bin.
Aber also, heute musst du es.
Okay, ich überlege ganz fix. Also von den Mechaniken her, ich meine, wir sind jetzt gerade Setmeisterschaft Tintenlande, mich haben die Orte abgeholt. Ich finde es super, weil ich mag es total gerne, dass du dieses passive Legendensammeln hast. Das finde ich so entspannend, weil du bist da nicht so im Stress, hast du zumindest das Gefühl. Das ist ultra befriedigend, wenn du gleich am Anfang am besten irgend so ein Agrabak oder sowas rausholst, hast deine Legenden. Schön. Also deswegen, ich glaube, das ist meine Lieblingsmechanik.
Ist für den Gegner eher stressig als für dich selbst dann?
Das ist das Gute. Also ich mag das gern, wenn der andere gestresst ist und ich chillen kann. Deswegen liebe ich auch grün gerne. Ja? Also wenn wir jetzt mal ab von der Mechanik gehen mit den Orten, grün. Ärgern, ärgern, ärgern und frech sein.
Oha.
It's me, ja. Ich glaube, bin ich immer so nett, aber nicht beim Spiel.
Ich bin eher so der Rot-Typ, ja. Mach kaputt.
Ja, Rot-Grün, meine bestliebste Kombination. Gefällt mir.
Sehr schön.
Ja, und Lieblingskarte? Ja, doch, natürlich. Lieblingskarte, das habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist die Grinsekatze. Das bleibt sie auch für immer.
Ja, mag okay. Ich. Aus die ist 1. Ja einfach ja. Wunderschön.
Oder? Wenn wir jetzt schon beim Ärgern sind. Ich meine, klar, vom Artwork her gibt es natürlich Karten, die noch deutlich hübscher sind. Also da könnte man sich jetzt wirklich nicht festlegen. Aber die Grinsekatze ist halt einfach frech, ne? Weil sie dich ja mit in den Abgrund zieht, auf den Ablagestapel. Ne?
Ja.
Und deswegen mag ich sie sehr gern.
Sehr cool, sehr cool.
Ja.
Und wenn du jetzt dran denkst, nächstes Set, Set 4, Set 5,
ja.
Was würdest du da am liebsten sehen? Welchen Charakter oder welche Mechanik du aus anderen Spielen kennst?
Also Mechanik ist mir egal. Ravensburger Disney Lokana. Ich brauche das Capybara aus Encanto. Das ist meine Antwort. Ich brauche das Capybara.
Okay.
Ja.
Ganz klare Antwort. Also wer zuhört, Tim, Mimi.
Ja.
Mal hier pitchen. Das muss jetzt rein.
Wir
sind ja schon ein paar Sets drin, aber dann spätestens für das nächste, was noch in Planung ist.
Ich wollte gerade sagen, also der Weg ist doch jetzt gewappnet, weil in Set 4 kommt ja Encanto, was ich richtig toll finde, rein ins Disney-Lokana-Kartenspiel. Also ist es prädestiniert. Es ist Zeit fürs Capybara.
Ja, ich warte ja immer noch auf Mushu. Den finde ich einfach klasse.
Ja, der ist auch süß.
Aber wir werden sehen,
ja?
Was als nächstes in Erfüllung geht. Letzte Frage, glaube ich, hat sich schon, nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, erübrigt.
Okay.
Spieler oder Sammler?
Ich bin eher Sammler.
Ach, echt?
Ja.
Ich hätte jetzt eher vermutet, dass du Spieler bist.
Nee, ich bin Sammler. Also,
okay.
Das ist so ein Reveal, wollte ich fast sagen. Also, wenn man das hier alles betreibt, die Wahrheit ist, dass man ganz wenig Zeit zum Spielen hat. Also, auf jeden Fall ist es bei mir so. Es ist ja nicht nur Bürokratie, Shop betreiben. Aktuell stehe ich ja auch noch hier ganz oft mit vorne an der Front hinter der Kasse, ja tatsächlich auch. Es ist bei mir auch noch der ganze Social-Media-Bereich, der immer und immer größer wird. Ne? Nächste Woche bin ich halt auch komplett auf Tour. Und so dieses, mal eben abends hinsetzen und ein, zwei Runden Lokana, das kann ich mir ganz selten erlauben tatsächlich. Deswegen bin ich mehr so am Sammeln, weil das kann ich halt passiv betreiben. Aber natürlich spiele ich auch ein bisschen. Ne?
Das ist das harte Los der Content-Creator. Und
vor allem,
die machen das. Die meisten nicht spielen können, außer sind Streamer, die dann direkt immer spielen, was ja bei Lokana ein bisschen schwierig ist, wenn man auf die offiziellen Wege geht.
Ja.
Was ist dann in deiner Sammlung das, wo du am stolzesten drauf bist?
Das ist tatsächlich ein ganz aktuelles Beispiel, was ich jetzt nenne. Neben meinen Pokémon-Karten, die wirklich, also keine auf Kartenmarke zusammengekauft sind, sondern ich habe es am Anfang des Interviews erwähnt, noch vom Schulhof sind. Ne? Da habe ich das Base-Set und die ganzen alten Sets, die habe ich halt vollständig. Das ist natürlich...
Na? Das ist Hammer.
Aber auf Disney Lokana bezogen ist es tatsächlich, das habe ich auch bei Instagram, glaube ich, vor ein, zwei Wochen gepostet, sind es die 3 Packs Promokarten. Da bin ich ja halt beim Cast mit dabei gewesen und wir haben diese Promokarten vor Ort im Studio in München bekommen. Und da habe ich halt zu allen, die halt teilgenommen haben, gesagt so, ey Leute, für mich ist es halt eine Riesenerinnerung, weil wenn jemand wie ich neben so Leuten wie Zero of Time und sowas stehen kann, ne, das ist halt schon ziemlich crazy. Und da habe ich halt alle drum gebeten, so ey, lasst uns mal alle unterschreiben. Das habe ich graden lassen jetzt bei Card Market Grading. Habe
cool.
Sogar selbst ein Signed by Bianca Ding drauf bekommen, wo ich so dachte, oh, wie geil, ey, feier ich mega ab. Und ja, ist so ein kleines Meme für mich.
Absolut.
Ne? Und ja, das sind so 3 Karten, die habe ich jetzt tatsächlich aktuell bei mir zu Hause stehen. Und da freue ich mich drauf. Und die haben auch alle eine tolle 9 und eine 8,5 Wertung bekommen. Und das sind halt Erinnerungen an ein wirklich sehr besonderes Ereignis für
sehr
mich.
Schön, ja.
Ja.
Da schlägt dann das Sammlerherz auch wirklich
ja.
Hoch. Und das mit dem Signed by Bianca, das kann ich total verstehen.
Das ist geil!
Eine gute Idee, muss ich auch noch irgendwann machen.
Ja, oder?
Ja, dann vielen Dank für das tolle Interview und die
ja.
Möglichkeit, dass wir das noch machen konnten, trotz all dem Stress. Du bist ja noch unterwegs jetzt die nächste Zeit, eine
ja.
Ganze Menge. Dafür alles, alles Gute.
Danke.
Und auch weiter viel Erfolg hier im Laden. Ich werde da sicherlich noch eine ganze Zeit lang mit dran teilhaben.
Ja, danke, danke. Ne?
Ja, das war doch jetzt mal ein spannendes Interview. War vor allem auch spannend zu hören, wie sie auch zum Laden gekommen ist oder generell zu einem Spieleladen. Ja, und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft sehr viel mehr noch mit Keep Seven zusammen machen können. Wir hatten ja jetzt bis Freitag noch ein Giveaway mit den lieben Leuten von Keep Seven online. Da konnte man ein paar sehr coole Sachen gewinnen und ich hoffe, wir können in Zukunft auch nochmal ein bisschen mehr mit denen zusammen machen. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch eine ganz wichtige Sache, die wir eigentlich immer zum Schluss machen.
Disney-Fakten im Tintenvorrat. Vorrat. Ich hatte kurz bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich mir meine Liste so durchgeguckt. Also ich suche immer mal wieder nach Sachen oder wenn mir irgendwas auffällt und hier irgendwas lese. Habe mich jetzt während des Podcasts doch umentschieden, einen Pixar-Fakt nicht zu nennen, sondern einen Disney-Fakt, wo ich dachte, okay, der wäre auch vielleicht mal wieder so eine kleine Frage an euch. Und dann können ja auch die Zuhörer natürlich ein bisschen mitdenken. Und zwar ist ja bekannt, dass Disney ja sehr, von Anfang an schon sehr modern war, was Frauen angeht. War ja früher nicht so, wo Disney angefangen hat mit 1937 mit dem ersten Film Schneewittchen und so weiter. Ne? War ja noch nicht so Männer, war immer noch Männer vorne und so weiter. Mhm. Und dann haben sie es so weit getrieben, dass sie sehr, sehr spät erst gemerkt haben, dass es eventuell mal Zeit wird für einen männlichen Bösewicht. Wann glaubt ihr, kam der erste männliche Bösewicht? 1937 kam der erste Film. Und wann kam der erste Bösewicht? Also, vielleicht kennt ihr ihn ja zufälligerweise oder spielt einfach mal so kurz durch, welche Filme da so kamen. Ist auch eine Zeit, wo relativ viele Filme kamen, muss man dazu sagen, eigentlich. Vielleicht hat der zumindest eine Jahrgangsidee.
Ja, wir hatten ja in dem letzten Disney-Fakt so ein bisschen über ja, das Wiederauferleben von Disney gesprochen. Wir hatten ja zum Beispiel Ariel, da war es ja noch die Ursula als weiblicher Bösewicht. Dann kam ja, glaube ich, irgendwann Aladdin. Da hatten wir zum Beispiel den Jafar als männlichen Bösewicht. König ja, der Löwen mit Scar.
Es muss ja aber eher sein, weil wenn jetzt Björn so weit
sein, ja.
Genau. Nach unten geht, boah, mir fallen tatsächlich, nee, Madame Mim ist ein Weibchen. Naja,
manchmal, doch. Je nachdem, in was sie sich verwandelt, ne?
Ja, doch, Captain Hook.
Nee, aber es ist alles nicht so weit weg. Also es ist so, diese Ära, um das, was ihr genannt habt, mit Ariel, König der Löwen und so weiter, das alles, ja, ist nicht so weit weg. Also auf jeden Fall kann ich euch schon mal verraten, es war mein Geburtstag 1991 und es hat 54 Jahre gedauert, bis der erste männliche Bösewicht da war. Haben sie lange gebraucht dafür. Fällt dir da was ein, 1991? Ich weiß, es ist schwierig, was da so rauskam. Das ist so
Scar.
Ja, aber es ist nicht weit weg, aber es ist, ich kläre es auf, es ist Schön und das Biest und zwar der Gaston.
Ich wusste es. Ich wollte gerade Schön und das Biest sagen, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob der so alt ist schon. Aber ja, okay.
Aber eigentlich, Shere Khan ist männlich, Prinz John ist männlich.
Stimmt, Robin Hood.
Die Frage ist, vielleicht ging es um eine menschliche Person. Einen männlichen, ja, sagt er extra, einen männlichen Bösewicht. Nicht.
Aber dann ist Captain Hook trotzdem von Peter Pan vorher.
Das können wir erörtern. Mir wurde gesagt, dass es Gaston war, 1991, 54 Jahren.
Also ich.
Wenn Martin recht hat, dann hat Martin recht. Es wäre der erste Disney-Fakt, wo ich falsch liege und der Martin während des Rätsels das gelöst hat.
Aber ey, liebe Zuhörer, ihr könnt uns ja mal aufklären jetzt, was vorher kam. Das Ei oder das Huhn? Nein, welcher Bösewicht, der erste männliche Bösewicht, vielleicht generell, aber auch menschlich, könnt ihr uns das gerne einmal zukommen lassen. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, uns anzuschreiben über den Lorcana Dach Instagram-Kanal. Ihr könnt aber auch in den Discord, da gibt es einen eigenen Channel, einen Tintenvorrat-Channel. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an tintenvorrat@gmail.com und ja, erzählt uns doch mal oder belehrt uns doch mal, wer denn der Erste war.
Das heißt, ich muss selber nochmal nachforschen in Zukunft.
Ja, bitte. Also bitte alle Fakten auch generell an die Zuhörer, wenn ihr irgendwas hört, bitte immer die Fakten selber gegenchecken. Ne? Nicht einfach blind alles hören. Und glauben.
Ein paar Fakten suche ich auch selber raus, ne? Also ich gucke, was gibt irgendwas Lustiges, was man so mit mehreren Filmen verbinden kann oder so. Bei Pixar gibt es ja relativ viel, deswegen habe ich Pixar noch weggelassen, wo so viele Sachen ähnlich sind in den Filmen oder gleiche Sachen, die im Film vorkommen, was man auch schon weiß. Aber spannend, gut zu wissen, dass dieser Fakt falsch war.
Mega, danke für diesen tollen Disney-Fakt, lieber Björn.
Gerne. Damit wurde meine Woche noch besser, die ich diese Woche schon hatte. Das muss ja irgendwie damit zusammenhängen.
Es ist einfach ein rundes Erlebnis, nennen wir es so.
Genau.
Ja. Nächste Woche wird dann die schönste Woche, die du je in deinem Leben hattest.
Ich hoffe es sehr. Ey, und ich muss dazu was sagen. Es ist sogar nicht mal gelogen. Ich kann es euch nachher zeigen, ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen. Drei Personen haben mir gestern geschrieben, Björn, gib mir mal deine Adresse, ich will dir was schicken. Ich sag dir aber nicht was. Und es ist kein Scherz, ich kann es euch nachher sagen, nach der Podcast-Aufnahme. Ja, also es kann sein, dass die Woche wirklich krass wird. Ja.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, da ist auch was für mich dabei. Ja, und dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ihr könnt uns gerne auf unseren diversen Plattformen folgen, auf Instagram, ihr könnt gerne dem Discord joinen, auf Twitter sind wir unterwegs, auf Blue Sky und aber auch ganz wichtig, ne, für nächste Woche auf Twitch einmal bei Lorcanerdach den Follow-Button drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr könnt uns aber auch gerne einmal unter unserem Patreon unterstützen. Den Link zu allen unseren Plattformen findet ihr einmal in unseren Shownotes. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch euren Freunden und Verwandten und allen, die sich in irgendeiner Form in eurem Umfeld für Lorcaner interessieren, gerne unseren Podcast empfehlen, falls er euch gefällt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen zur nächsten Folge. Tschüss. Ja.
Tschüss.
Ciao.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney Lorcaner und steht nicht in Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, Freunde.